Wir haben ein subtropisches Klima gehabt, weil es war warm genug, dass bis ins Burgenland hin Riffe gegeben hat. Am Leitergebirge, das waren Inseln, prächtig, schneeweiß, man muss sich wirklich vorstellen, wie die Malediven, die Pina Colada Bar daneben, aber halt auch, was weiß ich, 20 Meter große Riesenhaie. Und wir haben dann einen Snapshot gehabt, 50 Jahre vor ungefähr 16, 17 Millionen Jahren, wo wir fast am Tag genau sagen können, was passiert. Wir betrachten das Ganze aus unserer menschlichen Forschperspektive und sehen natürlich auch die Ökosysteme, die um uns herum jetzt sind. Und natürlich, die wird es treffen. Für die Erde ist das wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch.
Petra, Wien hat einen Strand oder einen Strand gehabt? Echt? Weil der Titel unserer heutigen Folge lautet ja, warum Wien nie wieder am Meer liegen wird. Warst du da gerade im Urlaub und hast da geträumt von einem Sandstrand mit Palmen in Wien?
Nein, Matthias, ich war da voll im Hier und Jetzt. Also eigentlich nicht ganz im Jetzt. Ich war in Wien vor, sagen wir mal, rund 15 Millionen Jahren. Aber das wird dir gleich alles ganz klar werden, sobald du meinen heutigen Gesprächspartner hörst.
Okay, da bin ich gespannt. Ich bin jedenfalls Matthias Ziegler, Redakteur der WZ, und ihr hört unseren Podcast Weitergedacht, bei dem es um ganz persönliche Geschichten und Wendepunkte geht.
Und ich bin Petra Tempfer. Und die persönliche Geschichte, um die es heute geht, ist jene unserer Erde, und zwar in Bezug auf die vielen, vielen klimatischen Veränderungen, die es hier bereits gab. Da war von extremer Kälte bis zu extremer Hitze sehr vieles dabei. In welcher Relation der aktuelle Klimawandel dazu steht und wie es in Wien am Palmenstrand so war, darüber habe ich mit Matthias Harzhauser gesprochen. Matthias ist Direktor der geologisch-paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien.
Ah, und damit bewegst du dich natürlich auf ganz vertrauten Terrain, weil du bist ja selbst ausgebildete Paläontologin.
Genau, ich bin auch Paläontologin. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht erwarten, bis ich euch endlich unser Gespräch vorspielen kann. Wir dürfen nur nicht mit Matthias und Matthias durcheinander kommen, weil ihr beide schreibt euch sogar gleich.
Ein T und H, das ist sehr selten.
Mhm, genau, Matthias, Matthias. Hallo Matthias.
Hallo.
Ist der Klimawandel, so wie wir ihn heute erleben, etwas Besonderes in deinen Augen, wenn du die klimatischen Veränderungen über die Jahrmillionen betrachtest?
Das sind Geologinnen natürlich gefährliche Gesprächspartner bei solchen Fragen, weil unsere Antworten nicht sehr präzise sind. Weil auf der einen Seite natürlich ist das normal. Die ganze Welt ist Veränderung. Die Erde gibt es seit 4,6 Milliarden Jahren. Und für Erdwissenschaftlerinnen ist das eine einzige Abfolge von Änderungen, von großen Katastrophen, von Umbrüchen, von Neustarts. Klima von ganz kalt, vom Eisplaneten bis zum Wüstenplaneten war alles drinnen. Die Kehrseite dieser Medaille ist, dieser geologische Relativismus relativiert sich auch, wenn man auf das Tempo schaut. Wir beobachten ja meistens Dinge über Jahrhunderttausende bis zu Jahrmillionen. Das, was wir jetzt beobachten, geht aber auf Jahrzehnte oder auf 100 Jahre vielleicht. Das heißt, die Skalen sind verschieden. Insofern ist es zwar vergleichbar, aber doch nicht gleich.
Kann man das dann schon als besonderen Wendepunkt betrachten, den aktuellen Klimawandel?
Für uns, für den Menschen kann das vielleicht schon durchaus dramatisch sein. Für die Erde ist das wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch. Die Vielfalt des Lebens wird darüber relativ locker hinwegkommen, wie es über ganz andere große Katastrophen schon hinweggekommen ist. Wir betrachten das Ganze aus unserer menschlichen Forschperspektive und sehen natürlich auch die Ökosysteme, die um uns herum jetzt sind. Und natürlich, die wird es treffen. Also auch da wieder ist es sehr gefährlich, da mit Erdwissenschaftlerinnen zu sprechen, weil man uns oft gerne missversteht, wenn man Jahrmillionen mit Jahrzehnten vergleicht.
Wie viele Eiszeiten und Warmzeiten gab es auf der Erde bisher schon?
Es kommt darauf an, wie man es zählen möchte. Es gab viele, sagen wir jetzt 5, 6, 7 sehr große Eiszeitphasen. Das sind aber keine Phasen, wo es durchgängig nur eine Eiszeit gegeben hat, sondern sie sind immer unterbrochen von wärmeren Phasen. Selbst die letzte Eiszeit, die ja relativ jung ist, ein paar Millionen Jahre, die ist unterbrochen von kalten und warmen Phasen. Wir selber leben ja gerade in einer Warmzeit der Eiszeit. Und die wirklich ganz großen Eiszeiten haben viele Millionen Jahre gedauert und waren manche so hart und streng. Zum Beispiel vor ungefähr 700 Millionen Jahren war so eine Phase. Da war die Erde weitgehend vergletschert. Aber es war sehr, sehr kalt. Und das können wir nachweisen, indem es die Sedimente gibt. Es gibt die Gesteine. Und das Lustige ist, wenn Sie in die letzte Eiszeit reinschauen, dann gibt es Gletscherablagerungen. Die schauen gleich aus wie die vor 700 Millionen Jahren. Weil die Prozesse, die gleichen sind, die gleichen physikalischen Prozesse, Deshalb können wir uns relativ sicher sein bei diesen Dingen.
Welche Temperatur hat damals geherrscht auf der Erde bei dieser ganz argen Eiszeit?
Naja, es kommt davon, wann ich am Kalender geschaut habe. Aber in der Hochphase, was wirklich ganz extrem war, geben die Modelle her minus 50 Grad. Das sind so die Kipppunkte, wo fast das Leben erloschen ist auch. Das ist aber relativ geschwind wieder in eine andere Richtung gegangen. Hat wenige tausende Jahre, das ist geologisch gesehen nichts, ist dieses super Eishaus wieder in ein Treibhaus gekippt. Und kann man fragen, warum? Na, für mich ist natürlich die Antwort immer leicht. Na, schuld ist immer die Geologie, weil zu diesem Zeitpunkt, wo alles voller Schnee und Eis war, hat es kaum Vegetation gegeben. Und keine, vor allen Dingen keine Cyanobakterien, die Sauerstoff abgegeben hätten, CO2 aufgenommen haben. Blau-grün, Algen hat man die früher genannt, sind Bakterien. Jedenfalls niemanden, der Photosynthese treibt. Und das geht. Und das ist natürlich blöd, weil Photosynthese ist der Mechanismus, wie er CO2 aus der Atmosphäre rausholt. Wenn ich aber Wetter, jetzt kommt die Geologie ins Spiel, die Vulkane, dann ist es völlig egal, ob da Schnee liegt oder nicht. Die blasen weiterhin CO2 in die Atmosphäre. Wenn das jetzt niemand rausholt, akkumuliert das. Und in den Modellrechnungen sieht man eben, dass da wenige tausend Jahre reichen, um dieses super Eishaus relativ rasch wieder auftauen zu lassen.
Das heißt, es ist dann aufgrund eines Treibhauseffektes jedes Mal wieder so warm geworden?
Ja, das sind große Treibhauseffekte. Aber das ist eben vor 700 Millionen Jahren gewesen. Es gibt auch andere Eiszeiten, die anders abgelaufen sind, wo andere Mechanismen reinspielen. Nachdem wir ja alles aus der menschlichen Perspektive betrachten und uns immer als Triebfeder dahinter sehen und so immer so tun, wie wenn es die Natur abseits von uns gäbe, als etwas, wo alles im Einklang ist und alles im Besten ist, da kann ich nur eine Reise in das Karbon empfehlen. Das ist eine Phase, wo das erste Mal wirklich riesige Sumpfwälder sich ausbreiten, auf der Nordhalbkugel. Und diese Sumpfwälder sind cool, ne? Weil die produzieren sehr viel Sauerstoff und entziehen gleichzeitig sehr viel CO2. Und diese gewaltige Photosyntheseleistung dieser Zeit hat zur Folge, dass einerseits ganz viel Kohlenstoff in Form von Kohle abgelagert wird. Das wird dem System entnommen und gleichzeitig wird es kälter. Und allmählich führt es sogar dazu, dass auf der Südhalbkugel eine Vereisung stattfindet. Das heißt, das Klima ändert sich markant. Und hier hat das Leben selbst sich seine Bedingungen verändert und diese Ökosysteme verschwinden auch wieder. Also in erdwissenschaftlichen Zeiträumen gedacht, gibt es kein Gleichgewicht.
Ich denke an den Karbonwald im Naturhistorischen Museum mit Libellen mit einer Flügelspannweite von einem Meter.
Ja, das gehört dazu. Das Karbon war für Arachnophobe sicherlich ein Albtraum. Wir haben da spinnenartige Organismen, die so 30, 40 Zentimeter groß waren. Und wir haben Insekten, die wie Libellen aussehen, die 80, 90 Zentimeter Flügelspannweite gehabt haben. Da brauche ich dann schon sehr großen Geißenstecker dagegen. Und jetzt über Jahrzehnte hat man das gesehen und gedacht, warum sind die so groß zu der Zeit? Und da wiederum, ich brauche eine ganze Sippe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die über diese Dinge nachdenken. Und wir wissen, dass viele Insekten das Größenwachstum mit dem Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre gekoppelt ist. Also zu dieser Zeit habe ich mehr Sauerstoff in der Atmosphäre gehabt, dementsprechend konnten die etwas größer werden. Das Carbon ist unter der heutigen Welt sehr ähnlich. Wir haben damals 400 ppm CO2 in der Atmosphäre gehabt. Das ist plus minus der Wert, den wir jetzt haben. Die globale Durchschnittstemperatur ist so zwischen 15 und 18 Grad plus gelegen. Das ist der Wert, den wir jetzt haben. Das heißt, wer in die Vergangenheit ins Heute reisen möchte, muss so um die 350 Millionen Jahre zurück und findet sich in der heutigen Welt wieder.
Also das Carbon war eigentlich fast wie heute, aber halt ohne Rieseninsekten. Ich meine, so ein Meter große Libellen stelle ich mir cool vor, aber jetzt überlege mal, so riesengroße, fette Gelsen. Uah.
Die saugt dich mit einem Sauger aus irgendwie, ganze Blut weg.
Na, stell dir mal den Lärm vor, den das Viech macht dann.
Und den Wind.
Ja, da bin ich schon froh, dass wir eher heute leben, nicht im Carbon.
Naja, ich auch.
Aber ich glaube, Petra, wir sollten jetzt einmal kurz den Treibhauseffekt erklären und wie das Ganze jetzt mit dem Sauerstoff und dem CO2, also dem Kohlendioxid, zusammenhängt.
Also ich fange mal ganz von vorne an. Die wichtigsten Player beim Treibhauseffekt sind die Treibhausgase. Das sind zum Beispiel Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan oder Lachgas. Am häufigsten kommt Wasserdampf in unserer Atmosphäre vor. Durchschnittlich liegt der Anteil bei 0,25%. Dann gibt es eben Kohlendioxid. Das wird ja sehr oft mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Kohlendioxid entsteht zum Beispiel auf natürliche Art und Weise. Allein durch unser Atmen oder auch durch Verwesung oder auch durch Vulkanausbrüche, aber auch durch den Menschen, indem er fossile Brennstoffe verbrennt. Dessen Anteil liegt bei ca. 0,04% in der Atmosphäre. Das entspricht 400 ppm oder parts per million, wie es der Matthias vorher gesagt hat. So ähnlich wie im Carbon, vor 350 Millionen Jahren. Und dann gibt es eben noch Methan und Lachgas. Methan entsteht zum Beispiel im Verdauungstrakt von Wiederkäuern, um es irgendwie ästhetisch auszudrücken. Und der Anteil ist sehr gering, er liegt bei 0,00019%. Und Lachgas steckt ja zum Beispiel in diesen Kapseln fürs Aufschäumen von Schlagobers, wirkt aber auch betäubend. Da liegt die Konzentration in der Atmosphäre bei 0,00003%. Diese Anteile korrelieren aber nicht damit, wie stark diese Treibhausgase jeweils wirken. Die sogenannte Klimawirkung von Lachgas zum Beispiel ist rund 300 Mal höher als die von Wasserdampf.
Das heißt, selbst ganz wenig Lachgas ist schon extrem klimawirksam.
Ja, genau.
Und Treibhauseffekt heißt es, weil...
Ja, das ist eigentlich total selbsterklärend schon vom Namen her. Die Treibhausgase, die ich gerade erwähnt habe, reflektieren wie ein Glasdach eines Treibhauses oder Gewächshauses die Wärmestrahlen, die von der Erde kommen, und sperren diese Wärme quasi ein. Dadurch steigt dann die Temperatur auf der Erde.
Jetzt haben wir viel von Wärme gesprochen. Wie warm war es dann in der wärmsten Warmzeit auf der Erde?
Der Matthias wird dir diese Frage gleich beantworten.
Richtig, richtig warm. Wieder ist die Geologie schuld natürlich, was an der Grenze zwischen Perm Trias von ungefähr 250 Millionen Jahren, was ist passiert? Die meisten großen Kontinente sind durch Plattentektonik zusammengeschoben worden. Es hat sich Pangea gebildet. Dieser Pangea hat diesen fälschlichen Namen Urkontinent. Das ist nicht Ur. 250 Millionen Jahren, das ist ja vorgestern, für mich zumindest.
Für dich, ja.
Naja, bei einem Alter von 4,6 Milliarden Jahren ist 250 nicht sehr Ur, aber egal, es ist schon dabei her. Und wir hatten einen riesigen Kontinent. Und das ist leicht vorstellbar, wenn ich so große Kontinentmassen habe, hat die Atmosphäre große Schwierigkeiten, Feuchtigkeit hineinzubringen. Das hat zur Folge, dass die Kontinente irrsinnig trocken werden und sie zugleich natürlich aufheizen, weil sie die ganze Sonnenenergie aufnehmen und halt nicht mehr alles zurückstrahlen. Und in den Modellrechnungen sieht man, dass es dort Jahresdurchschnittstemperaturen von 40 Grad gegeben hat. Also wenn man denkt, jetzt haben wir 18 Grad global, damals 40 Grad, das ist dann schon wirklich warm. Und das sehen wir natürlich auch wieder in den Faunen, also in der Tierwelt. Ein riesiges Aussterbenservent. Und nicht nur, weil es so trocken gewesen ist und so warm, sondern weil es damals auch riesigen Vulkanismus gegeben hat. Ganz viel CO2. Aber wenn an Land natürlich, wenn es so trocken ist, die Pflanzen verschwinden, es wird wenig Sauerstoff produziert, es wird wenig CO2 rausgenommen. Also alles, das spielt zusammen. Für uns ein Riesenglück. Wir würden nicht da sitzen ohne Pangea. Weil damals sind die Amphibien haben sehr gelitten. Und warum nicht? Die brauchen Wasser. Deshalb haben die einen sehr starken Knick evolutionär gehabt. Aber es gibt schon länger, seit dem Karbon, wo es noch schön feucht war, gibt es Reptilien. Und Reptilien haben einen tollen Trick, die legen Eier. Und zwar Eier mit harten Schalen. Und die schützen natürlich die Embryonen drinnen vom Austrocknen. Und warum auch immer das im Karbon schon entstanden ist, welchen Vorteil auch immer das gehabt hat, aber es gab es schon. Und jetzt im Perm, Trias, wo es so trocken wird, haben die Reptilien ein Asset mit, in dem sie die Eier schon haben. Vielleicht haben wir die falsche Vorstellung von Evolution. Es entsteht etwas oder entwickelt sich etwas, damit auf irgendwas reagiert wird. Das ist sehr naiv, weil dann ist man tot. Das spielt es einfach nicht. Fast immer kommt bei solchen Anlässen irgendwas, eine Präadaption ins Spiel. Also etwas, was schon aus anderen Gründen entstanden ist. Und plötzlich ist das eine super Spielkarte, mit der man trumpfen kann.
Durch Mutationen zum Beispiel.
Durch Mutationen, was auch immer. Aber jedenfalls, nachdem wir von diesen säugetierähnlichen Reptilien abstammen, würden wir hier zwei nicht sitzen ohne Pangea. Im Übrigen, das Salz am Salzstangerl kommt da aus der Zeit natürlich.
Oh, inwiefern bitte?
Naja, diese großen Salz- und Gipslagerstätten in den Alpen, die entstehen zu der Zeit, wo es so trocken ist, in den Randmeeren und Nebenmeeren des großen Tethys-Ozeans, durch Verdunstung zum Teil, und werden heute bei uns abgelagert. Auch im Himalaya gibt es die. Man sieht dann oft bei den Geschäften das teure Himalaya-Salz und die Leute kaufen das. Das ist aber akkurat das Gleiche, wie das bei uns abgelagert worden ist aus dem gleichen Ozean. Das ist nur viel teurer.
Sie wissen auch die wenigsten, dass das Salz vom Salzstangerl schon so alt ist.
Ja, und so, aber wenn ich auf der Achse den Fuß breche und die kommen ins Spital und kriegen einen Gips, dann ist der aus der Perm-Trias-Phase. Das ist die größte Katastrophe der Erdgeschichte. Das sind 96% aller Organismen sind wahrscheinlich verschwunden.
Und durch diese Aussterbungswelle haben eben andere Organismen wieder die Chance bekommen, groß zu werden, Lebensraum zu bekommen dann.
Ja, aber es hat eine ziemliche Weile gedauert, bis sich die Ökosysteme wieder... Das war wirklich die größte. Der Impact, der große Asteroideneinschlag an der Gallizer-Grenze war vor 66 Millionen Jahren. Das ist vergleichsweise relativ jung.
Wo die Dinosaurier ausgestorben sind.
Wo die Dinosaurier noch erfasst, ne? Weil die Vogel gehören ja zu den Sauriern dazu und die können wir im Winter noch immer füttern.
Stimmt. Eine ganz kurze Episode auf diesem Planeten nimmt jetzt auch der Mensch ein. Könntest du ihn vielleicht ein bisschen zeitlich einordnen, was auch die letzte Eiszeit betrifft? Weil da hat der Mensch ja auch schon mit Mammuts gemeinsam gelebt.
Ja, freilich. Die Eiszeitzyklen beginnen vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren. Da ist mit Menschen noch nicht viel los. Da gibt es zwar wahrscheinlich schon die Gattung Homo, aber Homo sapiens ist ja was Junges. Uns gibt es erst ein paar hunderttausend Jahre. Das heißt, für mich ist das wirklich vor 5 Minuten geradezu erst passiert. Und zumindest der moderne Mensch ist natürlich ganz stark von den Eiszeiten geprägt worden. Ist aber nicht mein Spezialgebiet, muss ich sehr vorsichtig sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Anforderungen, die dieses harsche, kalte Klima an die Menschheit gebracht hat, in Europa zumindest und in Nordamerika, schon wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir so geworden sind, wie wir sind. Eine gewisse Erfindungsgabe begünstigt hat. Die Bereitschaft, sich mit solchen Umständen anzupassen und irgendwie Tricks zu finden, damit zu leben. Man hat zum Beispiel Hütten gebaut, das wissen wir ja. Also man hat aus Mammutknochen Hütten gebaut, durchaus auch in Zentraleuropa bis noch in die Ukraine hinein findet man diese Überreste davon. Und da komme ich dann schon wieder mit ins Spiel, weil ich kann fragen, warum nehmen die Mammutknochen? Das ist ja fürchterlich. Wenn man das auf die Rekonstruktionen schaut, schaut das ja recht nett aus, aber das hat ja gestunken. Das war ja nicht gescheit hergerichtet, die Fälle waren ja nicht gegerbt in unserem modernen Sinn. Also wir haben so bei Ruperstal zum Beispiel in Österreich, gibt es eine berühmte Mammutjägerstation, ca. 26.000 Jahre alt, da liegen tausende Knochen von Mammuts. Die sind dort ausgeweidet worden und die Knochen abgeschabt worden und sind dort gelegen. Man muss sich vorstellen, auf so einer riesigen Fläche wie Fußballfeld, diese verfaulenden Reste, die fliegen überall, ekelhaftest, fürchterlich.
Krankheiten.
Alles Mögliche. Man kann sich das übrigens ein bisschen vorstellen, man kann zu uns ins Museum kommen, da gibt es einen neuen Kindereiszeitsaal, da haben wir einen Teil dieser Ausgrabung, also die Platte, dort liegen. Wir haben so Spaß über mir überlegt, ob man vielleicht sogar mit Duft arbeiten sollen. Das haben wir aber dann doch nicht gemacht, weil das vielleicht doch zu regelhaft ist. Aber wir haben eine kleine Hörstation, wo ein Kind drüber spricht und da hört man dann die Fliegensummen dazu. Um zurückzukommen, aber warum die Knochen? Fürchterlich. Also eigentlich, warum das ist Bauch? Ja, ganz einfach, in den wirklich kalten Phasen der Eiszeit habe ich Permafrost. Und auch wenn es im Sommer einigermaßen warm wird, der Permafrost verhindert, dass Bäume wachsen. Und damit habe ich kein Bauholz, um meine Hütten zu bauen.
Verstehe, da waren die Knochen einfach verfügbar und darum hat man die genommen.
Die Knochen waren verfügbar, waren praktisch und es ist ja durchaus möglich, dass das sogar ein bisschen ein Prestigeobjekt war. Es gibt Fundstellen, wo dann mehrere Unterkiefer von Mammuts übereinander gestapelt gewesen sind, neben einem Eingang. Und vielleicht war das so etwas Ähnliches wie der neue Audi für die jungen Buben. So zum Angeben, Schatz, ich habe schon 3 Mammuts erjagt und du nur 1.
Die Trophäe, ja. Würdest du den Menschen als anpassungsfähig bezeichnen?
Ja, ich würde schon, weil ich so mit U-Bahn fahre, habe ich schon den Eindruck, dass die Leute anpassungsfähig sind. Aber ich bin kein Kulturanthropologe und als Erdwissenschaftler bin ich dem schon sehr weit entfernt. Der Mensch ist mir fremd.
Genau, da sind wir jetzt eh schon beim Thema, weil dein Fachgebiet ist ja die Region hier, Wiener Becken. Und was kannst du uns darüber so erzählen? Wie hat es hier so mit den klimatischen Veränderungen ausgesehen in den letzten Millionen Jahren?
Das Wiener Becken ist eines von meinen Steckenpferde. Richtig fachlich interessieren, so mein Hauptsteckenpferd, ist die Entstehung des Indischen Ozeans, des Mittelmeers. Das passiert so vor ungefähr 20 Millionen Jahren. Da schiebt Afrika an und dann entstehen neue Meere. Und bei uns in Europa gibt es auch ein großes Meer, das da dazugehört, die Paratethys. Und um zu erkennen, was da passiert ist, habe ich das Glück, muss ich nicht unbedingt immer nach Indien fahren, wo wir auch schon waren, sondern ich kann wirklich auch hier in Wien mir das anschauen. Weil wir im Wiener Becken tausende Meter Sedimente haben aus dieser Zeit, die wir aus Bohrungen kennen, aus der Seismik und zum Teil aus Aufschlüssen in der Landschaft. Und zusätzlich haben wir im Museum Millionen Fossilien aus dieser Zeit, so die letzten 20 Millionen Jahren. Also wir haben einen Raum, allein in diesem Raum hat das jemand mal gezählt, haben wir 4 Millionen Objekte drin liegen, Einzelobjekte.
Und immer noch nur ein Bruchteil natürlich von dem, was unter der Erde schlummert.
Naja, sicherlich. Aber die Sachen kommen vor allen Dingen aus der Gründerzeit oder so in der Ringstraßenbauzeit, wo es unglaublich viele Gruben gegeben hat in Wien und Steinbrüche und das Material zu uns gekommen ist. Das war wirklich toll. Wir haben dann aus dem ein kleines Projekt gemacht und haben geschaut, dass wir diese ganzen Objekte erfassen, ein bisschen bestimmen. Und man kann sich leicht vorstellen, aus dieser Fülle gibt es viele Organismen dabei, die sehr indikativ für Lebensräume sind. Und anhand derer haben wir dann Wien rekonstruiert vor ungefähr 18 bis 14 Millionen Jahren in mehreren Zeitschnitten. Das war sehr unterschiedlich, wie die Welt ausgeschaut hat. Und deshalb haben wir dann in diesem Buch darstellen können, wo hat es Sandstrände gegeben, wo sind die Palmen gestanden, wo waren die Flüsse, wo waren die Sümpfe, wo waren die Krokodile.
Stichwort Buch. Dieses Buch heißt Wien am Sand. Also wir können das jetzt hier ja gleich einmal auch erwähnen. Es ist im Vorjahr erschienen, also 2024. Das hast du, Matthias, gemeinsam mit Thomas Hoffmann geschrieben. Und ich sehe auf dem Cover, also ich habe das Buch hier vor mir liegen, den Stephansdom. Und davor sehe ich einen weißen Sandstrand, türkisblaues Meer, Palmen dahinter. Kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die Küste da verlaufen ist beim Stephansdom?
Die Küste war in Wien an verschiedensten Stellen. Man kann das halt fast nicht mehr nachvollziehen, weil es nur ganz, ganz wenige Stellen gibt, wo das erhalten ist. Küste bleibt geologisch gesehen nicht leicht erhalten, weil es sehr schnell erodiert. Wo man das zum Beispiel sehen kann, wo man hingehen kann, ist die Eichelhofstraße in Nussdorf. Da gibt es eine berühmte Stelle, ist sogar geschützt. Und da sieht man so große Gerölle am Wegrand liegen. Und das sind wirklich Brandungsgerölle.
Und anhand der Fossilien kann man es wahrscheinlich auch feststellen, oder?
Ja, natürlich, weil die Organismen, das kennt aber alle, die mal am Strand mit offenem Auge geurlaubt haben, sehen, dass man direkt an der Küste andere Tiere findet, wie wenn man ein bisschen rausgeht zum Schnorcheln. Seebocken zum Beispiel, diese kleinen krebsartigen Tiere mit diesen ganz harten, festgewachsenen Schalen oder die typischen Krabben, die dort sind, sind anders, wie wenn ich schnorcheln gehe und dort dann andere Schnecken finde. Und so arbeiten wir auch. Also alle diese Organismen haben Verwandte heute. Deshalb können wir ziemlich präzise sagen, wer wo gelebt hat. Zum Beispiel, wenn man in Pötzlensdorf sich die Mühe macht und ein bisschen dort aufgrabt, dann kommt man in einen sehr feinen Sand hinein und dann stecken lauter Muscheln drinnen. Das sind lauter Muscheln, die es heute zum Beispiel am Lido gibt. Das ist Strand, das ist richtig schöner Sandstrand.
Sehr cool. Was habt ihr noch gefunden?
Naja, eins von meinen Lieblingsobjekten haben wir nicht gefunden, das gab es natürlich schon im Haus, das ist die Seekuh von Otterkring. Wir haben ein Skelett, ein ganzes, das wurde auch schon im 19. Jahrhundert gefunden. Dem fehlt zwar der Kopf, der ist abhanden gekommen, fossil, aber das ist schon was Besonderes.
Also Seekühe, Muscheln, wie es sie heute am Lido gibt, Sandstrände, Palmen. Wie war denn das Klima damals im Wiener Becken vor 18 bis 14 Millionen Jahren?
Wir haben ein subtropisches Klima gehabt. Wir waren außerhalb der Tropen. Es war warm genug, dass bis ins Burgenland hin Riffe gegeben hat. Wien war gerade so an der Grenze, wo der Riffgürtel aufgehört hat. Wahrscheinlich war es noch warm genug, aber ins Wiener Becken ist aus den Alpen schon so viel Material reingekommen, so viel Sand und Ton. Und dieses Feinpartikel zeigt, das mögen die Riffe nicht so gern. Deshalb hat es da nicht gereicht. Am Leitergebirge, das waren Inseln, prächtig, schneeweiß. Man muss sich wirklich vorstellen, wie die Malediven. Da ist auch kein Dreck hingekommen und dort haben sie die Korallenriffe sehr wohl gefüllt. Und darüber hinaus, wenn man weiter nach Norden geht, in die Karpatenvortiefe, da war es mit den Riffen schon sehr traurig. Da waren wir offensichtlich schon leicht außerhalb dieser Riffzone.
Wäre eine tolle Urlaubsdestination gewesen. Hätte es den Menschen schon gegeben?
Naja, das Leitergebirge war sicher prächtig. Also wirklich schneeweiß, muss man sich vorstellen. Und dann drauf ein paar grüne Palmen, die Pina Colada Bar daneben. Aber halt auch, was ich sehe, 20 Meter große Riesenhaie, und zwar viele, große Krokodile, wissen wir von dort, also mehrere Meter. Und zu den Riesenhaien haben wir sogar eine nicht jugendfreie Geschichte.
Bitte unbedingt erzählen.
Wir kennen vom Leitergebirge auf der Nordseite, da gibt es Stotzing, da gibt es eine Bucht, das war auch vor 14 Millionen Jahren eine Bucht. Da gibt es eine Fundstelle, da hat man lange Zeit relativ viel Zähne gefunden von diesem Megalodon-Hai. Und das ist ungewöhnlich. Warum gibt es da so viel von diesen Zähnen? Und zwar in einer Schicht, wo wenig Zeit drinnen steckt. Das heißt, in recht kurzer Zeit müssen dort viele Zähne hingekommen sein. Und da haben sich dann die Kolleginnen und Kollegen überlegt, wie leben die Viecher? Und von vielen Großhaien wissen wir, die haben sogenannte Mating Stations. Das heißt, die treffen sich zur Paarung an unter Anführungszeichen festgelegten Rendezvousplätzen. Und dieses Hai-Sex ist jetzt nichts sehr Angenehmes offensichtlich, oder nur für Fortgeschrittene, weil die Männchen beißen dann die Weibchen hinein und dabei verlieren sie Zähne. Und an solchen Mating Stations, kann man das heute beobachten, gibt es dann im Sediment unten tatsächlich viele von diesen Haifischzähnen. Und es ist nicht ganz auszuschließen, dass Stotzing einmal das Liebesnest von Megalodon-Haien war.
Was man da alles entdeckt in der heutigen Zeit. Wie groß sind die Zähne, die man da findet?
Naja, das sind so unterschiedlich, aber bis zu Handteller groß. Jetzt ist das weg. Also wer jetzt hinfahren möchte und sammeln, das ist vorbei. Diese Grube gibt es nicht mehr.
Jetzt gibt es ja in Stetten im Weinviertel das größte fossile Austernriff der Welt. Wie ist dessen Geschichte?
Ja, da bin ich sehr eng damit verbunden. Das Diese Austern dort kennt man schon lange. Das waren auch alte Zielgruben, für die sich nie wer besonders interessiert hat, außer ein paar Sammler, die gezielt halt versucht haben, in der Gegend Kanalburger Becken diese Fossilien alle aufzusammeln. Irgendwann ist dann einer dieser Sammler, Dr. Wolfgang Sobis, auf die Idee gekommen, da könnte mehr dahinter sein, das muss ja riesig sein. Und wir haben dann begonnen, mit einem Bagger ein bisschen aufzugraben und so Probebohrungen zu machen und zu schauen, wie sind drauf gekommen, das erstreckt sich sehr weit, dieses Austernriff. Und aus denen heraus ist die Idee gekommen, man könnte dort eigentlich einen Geopark machen oder also einen Entertainment-Park machen, die Fossilienwelt. Gleichzeitig haben wir dann begonnen, das auszugraben. Das sind wie ein kleines Fußballfeld, liegt mit ca. 25 Grad geneigt da, weil es durch die Tektonik aufgestellt worden ist. Und dort liegen über 50.000 von diesen Austern. Und diese Austern sind nicht klein, das sind so bis zu einem Meter, das sind die größten, die meisten sind zwischen 30, 40, 50 Zentimeter, haben einige Jahrzehnte gelebt individuell und liegen dort auf einer richtigen Schlachtplatte benannt. Wir wissen heute aufgrund von verschiedenen Analysen, dass sie wahrscheinlich durch einen Tsunami zusammengespült worden sind. Also sehr dramatisch der Hintergrund. Die ganze Kanalburger Becken, cool. Ich habe dort Delfine, die es halt nur mehr im Indus gibt. Ich habe Flughörnchen, ich habe Hirschferkel, die dort herumgelaufen sind, Elefanten, Nashörner, Nashörner ohne Horn, die waren hornlose Nashörner. Was haben wir noch gehabt? Seekühe, selbstverständlich, Haie, viele, viele Rochen. Also eine unglaublich bunte Landschaft und das alles wird dort präsentiert. Jetzt auch mit sehr schönen Videos präsentiert. Man steht dann vor diesem weltgrößten fossilen Austernriff und sieht dann per Video, wird man in diese Vergangenheit hineingezogen. Und das ist schon sehr spannend, weil man Herz für das hat.
Vielleicht noch auch ganz wichtig für die HörerInnen, was muss passieren, damit eine Muschel zum Beispiel fossil wird?
Nicht viel. Was muss passieren? Es muss von Sediment bedeckt werden. Das ist im Wesentlichen, wenn es am Herausen liegt, wird es ziemlich schnell kaputt werden, wird aufgelöst werden. Ideal ist, wenn Sachen unter Ton begraben sind, weil der Ton schützt das relativ gut und im besten Fall bleibt es dann unverändert. Fossil, manche Leute glauben, dass die Sachen dann ein anderes Material sind. Das kommt auch vor, wo die Sachen aufgelöst werden und dann später zum Beispiel durch Kalzit oder irgendwas völlig ersetzt werden, dann sind es wirkliche Versteinerungen. Aber das meiste, was wir mit den ganzen Knochen, die wir bei uns haben, die sind plus minus original erhalten. Wir haben zum Beispiel Muscheln und Schnecken aus dem Wiener Raum analysiert, geochemisch, und die Schalen sind noch komplett ident. Das ist cool für uns, weil deshalb können wir daraus Temperatur rekonstruieren. Und so kommen wir dann drauf, wie Saisonen gewesen sind. Ob es besonders kalte Saisonen gegeben hat, warme, ob es regelmäßige Saisonalität gegeben hat und dergleichen Dinge mehr. Wir haben das mit diesen schönen Austern aus der fossilen Welt gemacht, haben eine von den ganz besonders großen hergenommen und ist eben 80 cm gewesen und hat 50 Jahre gelebt. Und wir haben dann das ganz, ganz, ganz dicht beprobt und haben dadurch über die 50 Jahre gesehen, Sommer, Winter, wir haben gesehen, wann die fressen, wann es Phytoplanktonblüten gegeben hat im Meer, was denen natürlich gut geschmeckt hat. Und wir haben dann gesehen, wie oft gibt es besonders trockene Phasen, wie oft gibt es besonders regenreiche Phasen. Und wir haben dann einen Snapshot gehabt, 50 Jahre vor ungefähr 16, 17 Millionen Jahren, wo wir fast am Tag genau sagen können, was passiert. Das ist schon unglaublich lustig für wem, der in der Neigungsgruppe dafür ist. Also mir hat das viel Spaß gemacht.
Wie ging es dann nach dem Austernriff klimatisch weiter?
Ja, beim Austernriff war das letzte große Temperaturoptimum. Das war, was noch richtig warm gewesen ist bei uns. Danach wird es schon bald etwas kühler, so um die 13, 14 Millionen Jahren. Hat wieder das Schöne an der Geologie ist, man muss meistens ein bisschen ums Eck denken. Der Grund, warum es bei uns kühler wird vor 13,8, genau genommen, Millionen Jahren, war, dass in der Antarktis sich Eisschilde aufgebaut haben. Die haben dafür gesorgt, dass es global abkühlt. Bei uns verschwinden die Korallenriffe und andere Organismen kommen.
Wie geht es mit dem Meer weiter, das im Wiener Becken war?
Naja, das ist jetzt schon seit ungefähr 11,6 Millionen Jahren ist das aus dem Wiener Becken weg. Dann waren wir lange Zeit von einem großen See bedeckt, wirklich ein gewaltiger See mit über 290.000 Quadratkilometern, der Pannonsee, der dann bei uns vor ungefähr 8 Millionen Jahren verschwindet, dann noch lange im Pannonischen Becken gewesen ist. Die Reste von diesem Meer sieht man heute im Schwarzen Meer. Aralsee, Kaspisches Meer, das sind die letzten Überreste dieses ehemaligen riesigen Epikontinentalmeeres, werden auch verschwinden. Also das Schwarze Meer ist tief, aber Aralsee ist schon dabei zu verschwinden. Und das Kaspi wird nicht wie immer sein, das gehört dazu. Immer wieder werde ich gefragt, na, wie hoch war denn das Meer bei uns? Das ist schwierig, weil wir können nur relativ zu einem Meeresspiegel sagen, wir messen heute gegen die Adria. Wir sitzen da mehr oder weniger am Rand der Böhmischen Platte und von unten, von Süden, schiebt Afrika an, dadurch hebt sich ganz Europa. Wird nicht nur nach Norden geschoben, sondern hebt sich auch ein bisschen. Das hat zur Folge, dass Wien halt schon so weit über dem Meeresspiegel drüber ist, dass das Meer, selbst wenn alle Gletscher abschmelzen würden, der Meeresspiegel nicht mehr so hoch steigen könnte, dass es bis nach Wien reichen würde.
Also diesen Sandstrand wird es nie wieder
geben? Den wird es nie wieder geben, zumindest die nächsten 300 Millionen Jahre nicht. Ein bisschen Geduld braucht man. Weil in 250 Millionen Jahren circa wird es wieder einen Großkontinent geben. Da wird Österreich, Wien, Böhmische Masse ziemlich im Norden oben sein. Und wenn man dann noch ein paar Millionen Jahre wartet, werden wir vielleicht wieder an ganz im Norden an irgendeine Küste rankommen. Aber das ist dann schon zu weit.
Gut, ob es dann den Menschen überhaupt noch gibt?
Ja, das kann man ziemlich sicher sagen, dass nicht. 300 Millionen, 200 Millionen Jahren, das kann ja genetisch gar nicht gehen. Weil es gibt ja Gendrift und die Organismen verändern sich. Und nach ein paar Millionen Jahren sind alle Organismen wieder weg, alle Arten zumindest wieder weg. Und sind entweder ausgestorben oder haben sie zu was anderem entwickelt.
Also der Matthias, mein Namensvetter, ich finde es immer noch cool, hat jetzt über vergangene Jahrmillionen gesprochen. Ich glaube, wir sollten da die wichtigsten Ereignisse noch einmal kurz einordnen.
Ja, die ziehen da nur so an uns vorbei, diese Millionen von Jahren in dieser halben Stunde. Also, kurz zusammengefasst, die Erde entstand vor 4,6 Milliarden Jahren. Am kältesten war es vor rund 700 Millionen Jahren. Damals war die Erde weitgehend vergletschert und die durchschnittliche Temperatur lag bei minus 50 Grad Celsius. So richtig warm war es dann wiederum vor etwa 250 Millionen Jahren mit durchschnittlichen 40 Grad Celsius auf der Erde. Damals gab es die größte Aussterbungswelle und diesen Superkontinenten Pangea.
Ja, und dann kamen die Dinos.
Die gab es allerdings nur bis vor 66 Millionen Jahren. Damals kam es zu einer weiteren Aussterbungswelle, wo auch die Dinosaurier ausgestorben sind. Bis auf die heutigen Vögel. Vor 20 Millionen Jahren schiebt Afrika an und es entstehen neue Meere. Das Wasser der Paratethys bedeckte zu dieser Zeit weite Teile Mitteleuropas und Zentralasiens.
Ja, und damals hat Wien dann seinen Sandstrand mit Palmen bekommen?
Im Wiener Becken herrscht ein subtropisches Klima mit Sandstrand und Palmen. Das Meer war aber nur bis vor circa 11,6 Millionen Jahren im Wiener Becken. Dann verschwindet es und es kommt der Pannonsee. Der wiederum verschwindet vor circa 8 Millionen Jahren.
Ja, und der Mensch existiert ja seit einem Wimpernschlag dann im Vergleich dazu.
Ja, der ist ganz, ganz jung. Den gibt es seit ein paar hunderttausend Jahren. Er hat dadurch auch schon in der letzten Eiszeit gelebt. Der Höhepunkt der letzten Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Und da gab es dann keinen Sandstrand mit Palmen mehr in Wien, sondern nur noch karge Tundren, durch die der damalige Mensch gegangen ist.
Und wenn ich mehr wissen will über diese Vergangenheit, kann ich das in Österreich noch irgendwo mehr anschauen?
Sehr bald kannst du dich auf so eine Zeitreise begeben, aber bevor ich da so weiter kryptisch daherrede, lasse ich das lieber den Matthias erzählen. Weil diese Zeitreise in die Vergangenheit ja nicht an den heutigen Grenzen Halt macht, gibt es da irgendeine Art der Zusammenarbeit mit anderen Ländern?
Ganz konkret, aktuell haben wir gerade ein Interreg-Projekt. Das ist ein EU-gefördertes Programm. Da geht es darum, dass zwei Länder gemeinsam was tun, in dem Fall Österreich und Tschechien. Und wir haben uns angeschaut, gerade die Gegend von Wien, Niederösterreich hinauf bis nach Brünn, ist eigentlich eine Kulturlandschaft, die ja erdwissenschaftlich unglaublich viel zu bieten hat. Das reicht von sehr bizarren Riffen aus dem Devon vor über 390 Millionen Jahren bis die jüngste Vergangenheit in die Eiszeit mit den Mammutjägern und innen wahrscheinlich auch. Und mein Steckenpferd ist ja, oder das, was mir sehr Spaß macht, ist ja, dieses Wissen zu popularisieren, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich stehe irgendwo in der Landschaft und ich als Erdwissenschaftler schaue ja dort ganz anders hin. Ich sehe ja dort die Mammuts vorbeimarschieren. Ich sehe dort die Haie vorbeischwimmen. Und das möchte man ein bisschen vermitteln. Und in diesem Projekt haben wir unter anderem 17 Stationen, die von Wien weggehend, von der Eichelhofstraße, die ich schon erwähnt habe, bis etwas über Brünn hinausgeht. Und an diesen 17 Stationen werde ich 17 verschiedene Systeme, Ökosysteme der Erdgeschichte sehen. Die sind animiert danach, da kann ich mit QR-Codes mir das holen. Also in Sievering bin ich auf 3.000, 4.000 Meter Wassertiefe, tief unten im kalten Wasser, Schlammlawinen kommen herunter. Da kann ich mit einem Boot auf Tauchfahrt runtergehen. Oder wenn ich in Nikolce in Tschechien bin, da schwimme ich in den Seegraswiesen mit Kofferfischen, Seenadeln und allen möglichen bunten Getier drinnen. Und das zu vermitteln ein bisschen. Nämlich auch, dass Erdgeschichte so unterschiedlich ist. Dass eben von der kalten Tiefsee bis zum kalten Mammut, aber eben auch das tropische Riff alles drinnen habe. Das macht mir Spaß. Es gibt eine Broschüre dann dazu, wo diese Stationen drinnen sind und da sind wir jetzt mitten drinnen.
Wenn unsere HörerInnen, wenn ich durch Wien gehen, stoßen wir dann irgendwie vielleicht sogar zufällig auch auf Zeugen dieses früheren Meeres oder der Vergangenheit, dieser anderen klimatischen Verhältnisse in Wien?
Ja, erlaube mir auf der Ringstraßen spazier gehen. Die fast alle der großen Ringstraßengebäude haben außen so herrliche weiße Fassaden. Das sind Rotalgenkalke. Das ist jetzt nicht mehr rot, aber wie sie diese Algen gelebt haben, waren sie rot. Kann man halt da in vielen, vielen Meeren sie anschauen. Und die bilden halt Kalke. Und die sind im Burgenland vor allen Dingen viel abgebaut worden, rund ums Leitergebirge. Und sind ein billiger, schöner Baustein gewesen. Da sehe ich dieses Meer. Das ist ca. 14 Millionen Jahre alt. Ich kann zum Stephansdom gehen. Da sehe ich auch Kalke. Das sind ein bisschen älter. Die kommen zum Teil aus Zogelsdorf. Das ist bei Eggenburg. Das ist ungefähr 18 Millionen Jahre alt, besteht aus Moostierchen in erster Linie, also ein bisschen andere Gruppen. Um die Ecke gespielt oder um die Bande gespielt, habe ich eine Ziegelbauten. Bei der Rosauer-Kaserne, wenn ich vorbeigehe oder beim Arsenal, dann sehe ich Ton, der jetzt als Ziegel gebrannt ist, der stammt zum Großteil aus diesem Pannonsee. Also wo wir diesen tiefen, großen See bei uns gehabt haben.
Also ich finde das schon cool, so die Vorstellung. Haie, Seekühe mitten in Wien. Gut, ich hätte damals nicht lange überlebt wahrscheinlich. Ein Tsunami im Korneuburger Becken.
Ich finde das auch unglaublich toll. Und vor allem auch dieses Gefühl, wenn du als Paläontologin die Allererste bist oder der Allererste, der diesen Knochen oder diese Muschel in Händen hält.
Und wenn ich dem Matthias so zuhöre, dann hat er schon recht, wenn er sagt, dass wir den aktuellen Klimawandel natürlich aus unserer Perspektive betrachten. Weil in Wahrheit der Erde selber ist ja der Klimawandel völlig wurscht. Das Problem daran ist ja das, dass wir haben und dass die jetzt mit uns lebende Umwelt mit uns hat. Das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten, weil das Leben auf der Erde, die Vielfalt generell, wird ja dadurch wenig beeinträchtigt, wie die Milliarden Jahre alte Geschichte unserer Erde zeigt.
Ganz genau. Die Erde hat ja schon ganz andere Katastrophen überlebt, wie wir ja jetzt auch gehört haben. Der Mensch könnte allerdings bald wieder verschwunden sein. Also in geologischer Zeit gerechnet, das ist natürlich alles möglich.
Aber bevor es jetzt ans Ende der Menschheit geht, geht es zuerst einmal ans Ende unserer heutigen Folge des WZ-Podcasts Weitergedacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören.
Empfehlt uns gerne weiter.
Abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.